Gnade sei mit euch und Friede. Von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute fortfahren in unserer Predigtserie über das erste Samuelbuch. Und wir kommen heute zu 1. Samuel Kapitel 5. 1. Samuel Kapitel 5. Und wir lesen das ganze Kapitel. Am Schluss von Kapitel 4, ich erinnere noch einmal, hatte die Frau des Schwiegervaters, also von Eli, ihres Mannes Phineas, ausgerufen: Die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist weggenommen. Jetzt geht's weiter. Die Philister aber hatten die Lade Gottes genommen und sie von Eben Esar nach Aschdod gebracht. Und die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in den Tempel Dagons und stellten sie neben Dagon. Als aber die Astoditer am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht, auf der Erde, vor der Lade des Herrn. Da nahmen sie den Dagon und stellten ihn wieder an seinen Platz. Als sie aber am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde, vor der Lade des Herrn, aber der Kopf Dagons und seine beiden Hände lagen abgehauen auf der Schwelle. Nur der Rumpf Dagons war von ihm übrig geblieben. Darum treten die Priester Dagons und alle, die in den Tempel Dagons gehen, nicht auf die Schwelle Dagons in Astort bis zu diesem Tag. Aber die Hand des Herrn lag schwer auf den Einwohnern von Astort, und er brachte Verderben über sie. Und er schlug Astort und sein ganzes Gebiet mit Beulen. Als aber die Leute von Astort sahen, dass es so zuging, sprachen sie: Lass die Lade des Gottes Israels nicht bei uns bleiben, denn seine Hand ist zu hart über uns und unserem Gott Dagon. Und sie sandten Boten hin und versammelten alle Fürsten der Philister zu sich und sprachen: Was sollen wir mit der Lade des Gottes Israels machen? Da antworteten sie: Die Lade des Gottes Israels soll nach Gath ziehen. Und sie brachten die Lade des Gottes Israels fort. Und es geschah, als sie die Lade hingebracht hatten, da kam die Hand des Herrn über die Stadt, sodass eine sehr große Bestürzung entstand. Und er, also Gott, schlug die Leute in der Stadt, vom Kleinsten bis zum Größten, sodass an ihnen Beulen ausbrachen. Da brachten sie die Lade Gottes nach Ekron. Als aber die Lade Gottes nach Ekron kam, schrien die von Ekron und sprachen: Sie haben die Lade des Gottes Israels zu uns gebracht, um uns und unser Volk zu töten. Da sandten sie Boten und versammelten alle Fürsten der Philister und sprachen: Sendet die Lade des Gottes Israels wieder zurück an ihren Ort, damit sie uns und unser Volk nicht tötet. Denn es war eine tödliche Bestürzung in der ganzen Stadt. Und die Hand Gottes lag sehr schwer auf ihr. Und die Leute, die nicht starben, wurden mit Beulen geschlagen. Und das Geschrei der Stadt stieg zum Himmel empor. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, Ikabod, so rief einst die sterbende Frau des Phineas, als die Lade Gottes seiner Beute der Philister wurde. Ikabod, das heißt so viel wie die Herrlichkeit, die Ehre, sie ist weg, sie ist verschwunden. Tatsächlich, die Herrlichkeit, sie war aus Israel verschwunden. Gott hatte, zumindest hatte es so den Anschein, sein Volk verlassen. Gottes Herrlichkeit, sie war zeitlich aus dem Volk Gottes weg. Es war dunkel. Es war finster geworden. Wohlgemerkt, für eine bestimmte Frist. Aber dass Gott aus seinem Volk verschwindet, dass er dort nicht mehr mitmacht, mit all den magischen Praktiken, die sich in dieses Volk Gottes eingebrannt hatten, inzwischen denken wir daran, was sie alles mit der Lade machen wollten. Das heißt eben nicht, dass Gott sich nun in einen hohen Tempel, sozusagen in das Jenseits zurückgezogen hat. Vielmehr ist damit gemeint, und das lesen wir in diesem Kapitel, Gott, der Herr, er offenbart sich nun außerhalb seines Volkes. Er zeigt, wer er ist, außerhalb seines Volkes. Bei den Feinden des Volkes Gottes, bei den Philistern. Und er zeigt es in einer wundersamen Weise. Und genau das wird uns hier in diesem Kapitel berichtet. Die Botschaft, die uns in diesem Abschnitt aus dem 1. Samuel vermittelt wird, lautet: um in dieser Welt, um unter den Menschen seine Herrlichkeit zu offenbaren, benötigt Gott nicht sein Volk, benötigt er nicht uns. Gott ist dafür nicht von seinem Volk abhängig. Gott hat durchaus andere Wege, um sich Geltung zu verschaffen, um sich kundzutun. Und er demonstriert seine Herrlichkeit, seine Macht, auch dann, wenn sein Volk am Boden liegt. Wenn sein Volk geschlagen ist, auch in dem Land der Philister. Nein, eigentlich müsste ich es ganz anders sagen. Gerade dann. Ich hatte es nicht geradezu den Anschein, dass Gott jetzt, ich will mal sagen, seine Hände frei hat, um endlich einmal sich Geltung zu verschaffen. Und zwar bis hinein in das Zentrum der Macht der Philister. Bis hinein in den Tempel Dagons. Ja, gerade dort zeigt Gott seine Ehre, seine Macht und seine Herrlichkeit. Es ist spannend zu verfolgen, was sich da im Land der Philister abspielt. Noch einmal, das Volk Gottes, es war geschlagen. Es lag ohnmächtig am Boden. Für dieses Volk gab man keinen Pfifferling mehr. Es lag gewissermaßen K.O. auf dem Rücken. Es war nicht nur angezählt, nein, es war fertig. Es erinnert irgendwie an die schlafenden Jünger im Garten Gethsemane. Während unser Retter dabei war, im Garten Gethsemane den Weg ans Kreuz einzuschlagen und damit die Mächte der Finsternis zu entwaffnen, waren seine Jünger noch nicht einmal in der Lage, mit ihrem Meister auch nur eine Stunde zu wachen. Nicht wahr, in den entscheidenden Augenblicken der Heilsgeschichte, da wird es am deutlichsten, dass Gott immer alles ganz alleine macht. Ohne sein Volk, aber für sein Volk. Ohne Israel, denn was kann dieses Volk noch tun, nachdem es so am Boden zerstört ist? Aber für Israel, für sein Volk. Gott steht für sein Volk Israel ein. Denn durch die Herrlichkeitsoffenbarung Gottes im Land der Philister, im Land der Unbeschnittenen, gerade jetzt wird die Kraft der Feinde Gottes zerbrochen. Ist es nicht herrlich? Ihr Lieben, ist es nicht geradezu ein Trost? Gottes Volk, die Seinen, die liegen ohnmächtig am Boden. Aber Gott ist damit noch lange nicht am Ende. Gott setzt seinen Kampf gegen die Götzen fort. Und er triumphiert über die, die diese Götzen anbeten. Das ist für uns auch beschämend. Aber es ist auch ein Trost für uns. Es ist gerade dann ein Trost für uns, wenn wir selbst K.O. da niederliegen. Wenn selbst um uns nur Dunkel und nur Finsternis zu sein scheint. Es ist ein großer Trost für uns, wenn wir immer wieder in Kämpfe hineingeraten, immer wieder, und wissen dürfen, dass es Gott ist, der zutiefst wirkt und handelt. Dass dieser Wächter Israels nicht schläft, nicht schlummert, auch dann, nein, gerade dann, wenn wir schlafen, wenn wir fertig sind, wenn wir kraftlos zu Boden gegangen sind. Sehen Sie, eigentlich ist die Botschaft dieses Kapitels noch beschämender für uns und für unseren Herrn noch triumphierender. Mich vermittelt dieses Kapitel nicht gerade den Eindruck. Ich stelle das mal als Frage, als ob Gott der Herr nun, da er nicht mehr bei seinem Volk sein muss, dass er nun die Hände endlich einmal frei hat, so das zu tun, umso konsequenter gegen die Philister auftreten kann. Endlich, endlich einmal. Das, was uns hier in diesem Kapitel berichtet wird, es ist nicht nur triumphierend. Es hat auch etwas von Spott an sich. Es ist auch spottend, oder? Gott treibt hier unbekümmerten Spott mit den Götzen der Philister. Und das ist gerade nach dem traurigen, nach dem so erniedrigenden letzten Kapitel 1. Samuel 4 das eigentlich Überraschende. Vielleicht darf ich es einmal so formulieren. Durch all unsere Niederlagen, selbstverschuldeten Niederlagen hindurch, auch durch unsere Tränen hindurch, denken wir an die Frau des Phineas, bringt der Herr uns mit seinem Handeln wieder zum Lachen. Ikabod. So rief die Frau einst aus. Die Herrlichkeit, die Ehre ist weg. Da ist kein Licht mehr. Sie ist verschwunden. Das war das Ende von 1. Samuel 4. Und wenn wir dann einfach weiterlesen, nicht die Kapiteleinteilung, ist ja erst aus späterer Zeit. Wenn wir einfach weiterlesen, dann zeigt sich Gott hier in seinem geradezu triumphierenden Humor. Was für ein Übergang. Die Herrlichkeit Gottes, sie ist eigentlich in Wahrheit auch nicht weg. Sie ist nur für eine Zeit lang den Augen seines Volkes entschwunden, verborgen. Aber in dieser Verborgenheit kämpft Gott gerade für die Seinen, für sein Volk. Bitte schauen wir uns noch einmal die ersten beiden Verse von 1. Samuel 5 an. Ich möchte Sie nämlich hier auf etwas aufmerksam machen. Lesen wir es nochmal. Die Philister aber hatten die Lade Gottes genommen und sie von Eben-Esar nach Aschdod gebracht. Und die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in das Haus Dagons und stellten sie neben Dagon. Ist uns etwas aufgefallen? Nicht, das ist eine Wiederholung. Wir lesen zweimal in diesen Versen unmittelbar hintereinander von einem Nehmen und auch von einem Bringen. Sie brachten zweimal. Eine solche Wiederholung, das ist im Hebräischen ein Stilmittel. Es soll damit eine Geisteshaltung, eine Mentalität zum Ausdruck gebracht werden. Wir sollen auf etwas aufmerksam gemacht werden. Nicht zum einen zeigt es die Geisteshaltung der Philister, in der sie sich ihrer Sache so gewiss sind, so sicher sind. Sie meinten jetzt über die Lade Gottes verfügen zu können. Wer kann uns jetzt noch hindern? Sie machten mit der Bundeslade, was sie wollten. Sie nehmen sie und bringen sie, wohin sie wollen. Sie bildeten sich ein, völlig über Gott, über die Lade Gottes verfügen zu können. Wir haben sie ja nun völlig im Griff, in unserer Hand. Und auffallend, in der gleichen Weise pflegen ganz offensichtlich die Philister damals auch mit ihren eigenen Götzen umzugehen. Das ist auffallend. Schauen wir uns nur Vers 3 an, den nächsten Vers. Da kommt dieses Wort nehmen gleich noch einmal vor. Und zwar dort im Zusammenhang mit Dagon, den sie nahmen und aufstellten, wieder als er auf seine Nase gefallen war. Im Grunde ist Götzendienst immer eine Sache des Nehmens. So handeln die Menschen, die Gott nicht kennen, immer. Sie haben ihre eigenen Götzen und die nehmen sie. Ich denke in diesem Zusammenhang einmal an den bekannten Abschnitt aus dem Propheten Micha, in dem er den Götzendienst kritisiert. Micha Kapitel 6, die Verse 6 bis 7. Hier berichtet Micha, wie ein Götzendiener denkt und wie er dann auch spricht. Und er stellt folgende Fragen. Ganz interessant. Er stellt die Frage, übrigens ist es hier doppelbödig, eigentlich sind es Leute aus dem Volk Gottes, die Gott, den Herrn Jahwe, anbieten wollen, aber das in einer götzendienerischen Weise tun. Und dann stellen sie folgende Fragen, dieser Götzendiener. Womit soll ich vor den Herrn treten? Vor Gott, den Herrn. Woher soll ich mich beugen vor dem erhabenen Gott? Soll ich mit Brandopfern? mit einjährigen Kälbern vor ihn treten? Hat der Herr Wohlgefallen an Tausenden von Widdern oder an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für meine Übertretung? Die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Nicht das sind die Überlegungen. Eines ist deutlich, der Götzendiener, das ist jemand, der manipulieren will. Nehmen und dann auch geben, natürlich auch geben. Er ist zu großen Opfern auch bereit. Bis hin zum Opfer seines Kindes, seines Erstgeborenen. Man sage bitte nicht, dass das vorbei ist. Schauen wir mal in die Religionen, zu was Menschen alles bereit sind, was sie alles hingeben. Und nur in anderen Religionen? Es gibt Eltern, die nach wie vor ihre Kinder opfern. Opfern für ihr eigenes Prestige. Auf dem Altar des Sports, auf dem Altar irgendwelcher Musikleistungen. Bitte missverstehen Sie mich nicht. Eltern müssen selbstverständlich auch darauf achten, dass ihre Kinder etwas leisten. Aber was ist die Motivation? Die Götzen hier verlangen und die Verehrer, sie geben. Aber wie gesagt, Götzendienst ist nicht nur eine Sache des Gebens, auch des Nehmens. Des Gebens und des Nehmens. Denn nachdem man gegeben hat, nimmt man dann auch, will man was zurückhaben. In dieser Hinsicht lässt sich Religion ganz einfach mit seinem ganz gewöhnlichen Sparbuch, wie man das früher noch hatte, vergleichen. Erst zahlt man ein, man gibt jeden Monat, man schränkt sich ein, das Vorgenommene einzahlen zu können. Wenn es dann, ich sag mal, zum Beispiel zum Urlaub geht, dann wird man auf einmal großzügig. So hat es den Anschein, dass man sich selbst eigentlich etwas Gutes tut. Und genauso oder ähnlich verhält es sich mit dem Götzendienst. Man gibt den Götzen, um dann von ihnen zu gegebener Zeit das Eingezahlte mit Zinsen zurückzuerhalten. Das Geben ist ein Investieren, um dann, wenn man es benötigt, es zurückzubekommen. So nimmt der Mensch seine Götzen, so behandelt er sie. Und so nahmen hier die Philister auch den Dagon. Und so wollten sie auch die Bundeslade nehmen. Sie wollten die Gotteskraft, mit der in ihren Augen diese Bundeslade aufgeladen war, der Gotteskraft, die sie schon bei Dagon meinten zu haben, hinzufügen. Und deswegen stellten sie die Bundeslade in den Tempel Dagons. Und dabei war ganz offensichtlich ein Vorteil, dass sie dem Gott Israels nichts mehr zu geben brauchten. Denn das hatten ja bereits die Israeliten getan mit all ihren Opfern. Sie brauchten nur noch zu nehmen. Es war ein gutes Geschäft. Und so nahmen sie die Lade Gottes. Wie gesagt, es war ein gutes Geschäft oder es schien ein gutes Geschäft. Aber Gott, er akzeptiert diese Einstellung nicht. Denn Gott, der Herr, ist anders als die Götzen. Das drückt der Schreiber des ersten Samuel-Buches sehr dezent, aber doch sehr deutlich aus in Vers 3. Als aber, so heißt es hier, als aber die Aschdoditer am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Da nahmen sie den Dagon und stellten ihn wieder an seinen Platz. Was fällt hier auf? Es fällt hier auf, dass die Heilige Schrift von Dagon spricht. Direkt. Obwohl es doch eigentlich, so könnte man sagen, eigentlich das Bild oder die Statue von Dagon war, oder? Dagegen, wenn von Gott dem Herrn die Rede ist, da unterscheidet die Heilige Schrift zwischen der Bundeslade einerseits und Gott dem Herrn. Der Grund für diese Unterscheidung, ich denke, ist deutlich. Zunächst einmal, die Bundeslade des Herrn ist nicht ein Bild Gottes. Im Gegensatz zu dem Bild Dagons, der übrigens damals mit einem Fischrumpf dargestellt wurde, der dann in einen Fischschwanz endete, während das Angesicht weibliche Züge trug, auch die Hände waren menschliche Hände. Die Bundeslade, sie war ein Gegenstand, den Gott selbst bestimmt hatte, und zwar als ein Zeichen und Siegel seiner Gegenwart. Und es war sein heiliger Wille, der allein darüber entschied, ob seine Majestät in der Lade gegenwärtig war oder nicht. Und wenn das Volk ihn manipulieren wollte, dann entzog er sich. Denken wir an 1. Samuel 4. Und als Israel dann nach der zweiten Schlacht, eben sich der Bundeslade bemächtigen wollte, eben, da entzog er sich. Er ist nicht manipulierbar. Aber nun, da die Philister sich in die Meinung hinein verstiegen hatten, Gott in ihrer Macht zu haben, weil sie seine Lade erbeutet hatten, nun bindet Gott gerade seine Majestät an diese Bundeslade. Gott und die Lade, nein, das ist nicht identisch. Es scheint so, als ob auch den Philistern dieses von Anfang an klar ist. Denn nicht nur der Schreiber des 1. Samuel-Buches spricht über die Bundeslade Gottes in Unterscheidung zu Gott, sondern auch bei dem Reden der Philister selbst fällt das auf. Nicht Vers 7. Als aber die Leute von Asdod sahen, dass es so zuging, sprachen sie, lass die Lade des Gottes Israels nicht bei uns bleiben, denn seine Hand ist zu hart über uns und unserem Gott Dagon. Mit anderen Worten, wenn die Philister die Bundeslade meinten, dann sprachen sie nicht so davon, als ob die Bundeslade mit Gott identisch wäre. Sie sagten zum Beispiel nicht, lasst uns den Gott Israels wegsenden. Es ist die Lade Gottes, von der sie wollten, dass sie nicht bei ihnen bleibt. Anders dagegen verhält es sich bei Dagon. Hier wird Dagon, der Gott der Philister, gewissermaßen mit der Statue, mit diesem Götzenbild identifiziert. Vers 4 wird es deutlich. Als sie aber am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Aber der Kopf Dagons und seine beiden Hände lagen abgehauen auf der Schwelle. Nur der Rumpf Dagons war von ihm übrig geblieben. Diese Gleichsetzung zwischen Bild und Realität ist für den Götzendienst kennzeichnend. Und genau dieser Bilderdienst ist im zweiten Gebot verboten. Du sollst dir kein geschnitztes Bild von Gott machen. Warum eigentlich nicht? Den Grund erkennen wir hier. Ich war durch das Machen eines Bildes wird die Grenze zwischen Schöpfer und Geschöpf verwischt. Natürlich sagt auch der Verstand eines Heiden, dass das Bild, das einer gemacht hat, nicht sein Gott selbst ist. Wir lasen es in Jesaja 44. Aber immerhin. Und dann sagt Gott gleich wieder, und doch ist ihr Verstand vernebelt. Natürlich ist es einem, wenn er darüber nachdenkt, klar, ich sag mal, wenn er heute sein Maskottchen hat, ja, das kann natürlich nichts. Das ist Materie. Und doch, im gleichen Augenblick wird es doch wieder zu dem, an den man sein Herz hängt. Da fällt einer einen Baum. Aus einem Stück macht er einen Götzen und aus dem anderen wärmt er sich am Feuer. Natürlich ist das dummes Zeug. Das eine, vor dem fällt er nieder und das andere wird zu Asche. Natürlich, ich war bei nüchternem Nachdenken. Wenn man nur einmal ein bisschen nachdenkt, würde man sagen, Blödsinn, so ein Stück anzubieten. Und doch. Auch wenn man das Götzenbild nicht mit Gott selbst gleichsetzt, man kniet eben doch davor, ruft es an. Noch einmal, die Grenze zwischen Schöpfer und Geschöpf verschwimmt. Deswegen das Verbot des Bilderdienstes. Und so kann deswegen dieses steinerne Abbild Dagons, Dagon selbst genannt werden. Der Apostel Paulus macht das einmal im Neuen Testament folgendermaßen deutlich. Er schreibt in 1. Korinther Kapitel 8, wir wissen, dass ein Götzenbild in dieser Welt nichts ist. Da würde ihm jeder zustimmen, wenn er ein bisschen nachdenkt. Nichts. Materie. Er fährt dann aber gleich fort und sagt, es gibt aber durchaus viele Götter und viele Herren in dieser Welt. 1. Korinther 8, Vers 5. Und nicht nur das, etwas später dann in 1. Korinther 10 spricht er von Dämonen. Und mit denen, so schreibt er an die Gemeinde in Korinth, habt keine Gemeinschaft. Deswegen habt ihr nichts verloren in einem Götzentempel. Warum? Weil wir es hier mit Mächten zu tun haben. Dagon, das war bei den Philistern der Gott der Fruchtbarkeit. Fruchtbarkeit. Sexualität. Das ist ein Grundfaktum in unserem Leben. Es ist Teil der Schöpfung Gottes. Aber sehen Sie, wenn diese Fruchtbarkeit eines Menschen sich verselbstständigt, dann kann diese Schöpfungsgabe, diese Schöpfungsgröße einen Menschen dermaßen bestimmen, dass er von ihr völlig in den Bann genommen wird und nichts anderes mehr denken kann. Alles kreist sich nur noch um dieses Thema Nummer eins dann. Wenn der Mensch einen Teil der Schöpfung, in diesem Fall die Fruchtbarkeit, in ein Bild einzuschließen sucht und dieses Bild dann anfängt zu verehren, um auf diese Weise über das Faktum der Fruchtbarkeit verfügen zu können, dann greift Gott ein. Und er fängt an, damit Spott zu treiben. Ich lese nochmal die Verse 3 bis 5. Als aber die Astroditer am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Da nahmen sie den Dagon und stellten ihn wieder an seinen Platz. Als sie aber am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Aber der Kopf Dagons und seine beiden Hände abgehauen auf der Schwelle. Nur der Rumpf Dagons war von ihm übrig geblieben. Und dann heißt es, darum treten die Priester Dagons und alle, die in den Tempel Dagons gehen, nicht auf die Schwelle Dagons in Ashdod bis zu diesem Tag. Nicht wahr, wenn das kein Spott ist? Haben wir genau gelesen. Haupt und Hände, sie waren nicht einfach abgebrochen, hätte ja auch sein können durch den Fall, sondern es heißt hier ausdrücklich, im Hebräischen wird es sehr deutlich, sie sind abgehauen. Hier ist Gewalt im Spiele gewesen. Und diese abgehauenen Teile, die lagen nicht irgendwo, sondern sie lagen auf der Türschwelle. Also da, wo jeder rübergeht, vergleichbar mit der Fußmatte, mit dem Fußabtreter, Ausdruck der Verachtung. Ich sagte schon, Dagon wurde mit einem Fischrumpf abgebildet, wie ein Fisch, während Kopf und Hände menschliche Gestalt hatten. Und genau das, was menschlich an ihm aussah, Kopf und Hände, waren abgeschlagen. Durch und durch Spott. Spott Gottes über die Götzen, in diesem Fall den Hauptgötzen der Philister. Aber halten wir hier einmal einen Augenblick inne. Wie verhält es sich eigentlich bei uns mit dem Spott über den Götzendienst? Dürfen auch wir spotten? Oder sollten wir nicht die religiösen Überzeugungen anderer Leute respektieren, selbst wenn sie falsch sind? Wir werden sie nicht gutheißen, ganz sicher nicht. Aber muss man sie nicht wenigstens, ich sag mal, tolerieren, respektieren? Wir stoßen hier auf ein gar nicht so leichtes Problem. Das Problem der sogenannten Toleranz oder des Respektierens. Aber halten wir zunächst einmal fest, was wir hier lesen. Wir sehen hier, die Bibel treibt mit den Philistern hier Spott. Nicht nur liegt Dagon auf der Nase, sondern auch seine Hände und sein Kopf, sie sind abgeschlagen. Und dann lesen wir ferner Vers 6 und Vers 9, dass an den Philistern Beulen ausbrachen. Und zwar genauer, wenn man es genau im Hebräischen sich anschaut, wird es noch deutlicher, nicht irgendwo brachen die aus, sondern an ihrem Unterleib, an ihrem Gesäß, Ort ihrer Fruchtbarkeit. Auch darüber könnte man ja schmunzeln. Und weiter lesen wir dann Vers 9, es brach eine große Bestürzung aus, als die Lade von Astod nach Gath gebracht wurde. Und als dann die Bundeslade nach Ekron transportiert wurde, da schrien die Leute gleich auf und sagten, bloß weg damit. Und es starben, heißt es hier tatsächlich, Menschen. Und spätestens jetzt würden wir doch sagen, oder? Jetzt ist Schluss mit lustig. Spätestens jetzt ist es doch ernst und über das Unglück anderer Leute, da lacht man doch nicht, oder? Und doch, beim Lesen dieses Kapitels verspüren wir doch so etwas wie eine gewisse Schadenfreude. Und ich denke, dass auch das genau die Absicht ist, dieses Abschnittes. Aber was heißt das nun für uns? Das war ja die Frage. Haben auch wir ein Recht zu spotten über den Götzendienst anderer Leute? Ich gestehe, ich musste vor etlicher Zeit auch einmal herzhaft lachen, als ich im Internet las, dass sich Wissenschaftler zu einer Klimakonferenz irgendwo in Peru treffen wollten, um sich über die Gefahren der Erderwärmung auszutauschen. Und dann konnte diese Konferenz, ausgerechnet diese Konferenz, ziemlich in der Nähe des Äquators, nicht stattfinden, wegen eines völlig unerwarteten Kälteeinbruchs. Wir würden sagen, dumm gelaufen. Aber trotzdem, ich denke, dass Menschen mehr als Schadenfreude, dass wir mehr als Schadenfreude nicht aufbringen sollten. Spott steht uns nicht zu. Warum? denke, dass unsere Motive vielfach unrein sind. Natürlich könnte man jetzt hier einwenden, schau dir doch Elia an, wie er über die Baals spottete, als er die Baalspriester aufforderte, ihr müsst nur lauter rufen, vielleicht schläft Baal gerade. Ja, auch Elia spottete. Aber sehen Sie, er spottete auf einem prophetischen Niveau, so will ich es mal formulieren. Und ich bin mir eben nicht sicher, ob wir das immer hinkriegen, wenn wir über das Handeln und das Missgeschick anderer Leute dumme, spottende Bemerkungen machen. Ich jedenfalls habe nicht den Eindruck, aber ich sage das vorsichtig, dass das Wort Gottes uns dazu ermutigt, über das Denken anderer Leute nach Herzenslust zu spotten, selbst wenn es falsch ist. Insofern kann man sagen, dass das Spotten durchaus ein Vorrecht dessen ist, der im Himmel thront, der den Überblick hat. Spott hat in der Heiligen Schrift etwas Vertikales. Zu schnell übersehen wir das. Wir meinen mit Spott vielleicht auch horizontal arbeiten zu können, es gewissermaßen zu instrumentalisieren, um dem anderen eins auszuwischen. Wenn wir in der Bibel positiv von Spott lesen, dann hat das immer eine vertikale Richtung. Dann ist das immer prophetisch. Das, was wir hier lesen in diesem Kapitel, das ist zweifellos für das Volk Gottes zum Trost geschrieben. Aber es ist eben auch, und vergessen wir das nicht, für uns, für sein Volk, zur Beschämung geschrieben. Denn 1. Samuel 5 steht nach 1. Samuel 4. Und da war die Niederlage komplett, total. Aber sehen Sie, wenn wir jetzt einmal diese vertikale Richtung des Spottes im Auge haben, dann ist es gut. Dann ist es hilfreich. Dann ist es tröstlich, diesen Spott, den der allmächtige Gott hier mit Dagon treibt, tief in uns hineinsinken zu lassen und auch, ich sage es mal, zu genießen. Dagon, Dagon, der auf sein Angesicht vor der Lade des Herrn gefallen war, peinlich, oder, für die Priester? Sie entschlossen sich daraufhin nie wieder auf die Schwelle zu treten, sondern immer einen Schritt darüber zu machen. Und sie wurden dabei regelmäßig daran erinnert, was da mal lag. Ihr Götze, ihr Gott. Peinlich, oder? Das zweite Mal, sogar mit abgeschlagenem Kopf, dort auf der Schwelle, wo jeder rüberlatscht. Alles andere als pietätvoll. Spott. Und ob Dagon dann repariert wurde oder ob man gleich einen neuen Dagon gestaltete, es steht nicht da, ist auch vielleicht gar nicht so wichtig. Eine Schande war es für die Priester Dagons allemal. Die Heilige Schrift spottet hier ähnlich. Ähnlich wie auch einst beim Turmbau zu Babel und der Sprachverwirrung. Da bauen die Menschen eine Stadt, einen Turm, um sich einen Namen zu machen, um nicht zerstreut zu werden. Das war doch ihr Ziel. Und dann heißt es so ironisch, Gott neigt sich herab, um das Bauwerk überhaupt mal zu sehen, das da bis zum Himmel reichen sollte. Ach. Und am Schluss, da wird die Stadt Babel genannt. Im Akkadischen heißt Babel Pforte Gottes. Aber wie leitet Babel die Bibel ab? Wie wird Babel in der Bibel abgeleitet? Vers 9, Genesis 1. Mose 11, Vers 9. Darum nennt man den Namen der Stadt Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrt hat. Und der Herr hat sie von dort über die ganze Erde zerstreut. Ironie. Spott Gottes. Lasst uns einen Turm bauen, damit wir nicht zerstreut werden. Und genau dieser Turm ist Anlass, dass Menschen zerstreut werden. Dumm gelaufen, würden wir heute sagen. Spott Gottes. So spottet Gott. So spottet der, der da im Himmel thront, über den Größenwahn der Menschen. Die Philister, die Unterdrücker des Volkes Gottes, die ihre Kraft aus der Ideologie des Vitalismus, ihrer Fruchtbarkeit bezogen. Gott zwingt den Tempel Dagons, gewissermaßen im Zentrum, diesen Bilderdienst, diese Ideologie in die Knie. Mehr noch, er macht sie zu Schanden. Und das lesen wir jetzt in den folgenden Kapiteln. Von nun an ging es mit den Philistern bergab. Wie heißt es hier? Häufig. Viermal. Die Hand des Herrn lag schwer. Oder sie lag hart. Einmal heißt es sogar sehr schwer über den Astoditen und über den übrigen Philistern. Gott tut seine Macht kund. Er demonstriert seine Gewalt, die schwer auf den Menschen lag. Gott verschafft sich Geltung. Diese Plagen, unter denen die Philister leiden, sie bezogen sich wohl nicht nur auf die Beulen, die sie da hatten, sondern wenn wir das nächste Kapitel lesen, 1. Samuel 6, da ist doch von dem Verderben des Landes die Rede. Es ist dort die Rede, dass die Philister goldene Mäuse als Sühnegeschenke darbrachten. Vermutlich ein Hinweis auf die Gefräßigkeit dieser kleinen Nager, die das Verderben des ganzen Landes brachte. Fruchtbarkeit. Ach, Hungersnot brach aus. Auch ein Ressort übrigens, Dagons. Es führte zur Hungersnot. Und mehr noch, es scheint von Stadt zu Stadt, in die Bundeslade kommt, immer schlimmer zu werden. Warum eigentlich? So könnte man fragen. Warum mussten die Philister denn so schlimm gestraft werden? Es war doch in der damaligen Zeit üblich, dass nach einem Sieg in einer Schlacht die erbeuteten Stücke als Kriegstrophäen mitgenommen wurden. War doch, das hat man doch. Ich glaube, dass diese Schläge Gottes nicht so sehr uns an die Bestrafung der Philister denken lassen sollten, sondern diese Plagen, sie sollen uns vor Augen führen, dass Dagon seine ihm Ergebenden nicht gegenüber dem Gott Israels, dem wahren Gott, beschützen kann. Ein Volk sucht immer Schutz, Kraft, Hilfe bei seinen Göttern. Dafür hat man die ja schließlich, oder? Aber gegen den Gott Israels steht dieser Dagon machtlos und kraftlos da. Die Ideologie, sie zerfällt wie ein Kartenhaus. Dagon, nein, er ist nicht in der Lage, sich selbst zu erhalten. Die Gesundheit seiner Diener und auch das Volk nicht vor Hungersnot zu bewahren. Dieses Kapitel ist thematisiert den Untergang Dagons. Es thematisiert den Zusammenbruch einer Ideologie. Wie schnell geht das? Die Ideologie der Fruchtbarkeit, sie zerfällt. Sie sinkt dahin. Gott allein triumphiert. Die Götzen, die Bilder, die Konstruktionen, die die Menschen ersinnen, sie können sie nicht schützen. Sie stehen selbst machtlos gegenüber Gott, dem Herrn. Und sie vermögen nichts dagegen, dass die, die sie verehren, geplagt werden. Und insofern ist das Gejammere der Philister, von dem wir in diesem Kapitel lesen, ein Vorgeschmack des Gejammers, des Aufschreiens am Tag des Gerichts Gottes, wenn er sich wieder Geltung schaffen wird. Er, der furchtbar sein wird über alle, die ihr Vertrauen auf Götzen setzen. Der Prophet Jesaja formuliert das einmal folgendermaßen. Ich lese mal Jesaja Kapitel 2, die Verse 20 und 21. An jenem Tag wird der Mensch seine silbernen und goldenen Götzen, die jeder sich gemacht hat, um sie anzubeten, den Maulwürfen, oder man kann auch übersetzen, den Ratten und den Fledermäusen hinwerfen, um sich zu verkriechen in die Felsspalten und Steinklüfte aus Furcht vor dem Herrn und der Herrlichkeit seiner Majestät, wenn er sich aufmachen wird, um die Erde in Schrecken zu versetzen. Die Götzen, wenn es drauf ankommt, bringen sie nichts. Sie haben keinen Nutzen und vor Gott müssen sie verschwinden. Das ist das, was das Wort Gottes wiederholt und nachdrücklich über die Götzen sagt. Auch über die Götzenbilder, auch über unsere Konstruktionen, über unsere Bilder, die wir uns machen und an die wir uns gerne klammern, auch geistige Bilder. Selbst wenn Menschen, selbst wenn ein Volk unvorstellbar stark zu sein scheint und mächtig, und es so scheint, dass es das Volk Gottes völlig im Griff hat, wenn es drauf ankommt, triumphiert Gott. Und Gott ganz allein. Wenn Mächte sich vor uns auftürmen, uns scheinbar total zu erdrücken scheinen, bevor die Philister, bevor Dagon überhaupt nur mit der Unterdrückung des Volkes Gottes nach diesem Sieg beginnen kann, liegt er bereits auf der Nase, ist er bereits erschlagen. Übrigens genauso, wie es sich nach der Heiligen Schrift einmal mit dem Tier verhalten wird. Noch bevor Christus auf die Erde kommt, sind sie bereits, so lesen es wir, durch den Hauch seines Mundes geschlagen. Ehre und Dank diesem Gott. Amen.